Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nein, ne? Jetzt. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu dieser Lesung gekommen sind. Mein Name ist Carola Hartmann vom Mielis Verlag. Wir haben unseren Stand gleich um die Ecke, E306. Und heute möchte ich Ihnen unsere vierte Lesung vorstellen. Wir haben ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Es handelt sich um das Thema Veteranen. Viele meinen, das ist doch etwas, das gab es mal in Amerika oder bei uns vor etlichen Zeiten. Aber es ist leider durch die Einsätze, die wir in der Bundeswehr haben, wieder sehr, sehr aktuell. Und es ist ein Thema, das sehr viele junge Menschen auch betrifft, die aus Kriegen nach Hause kommen. Und wir haben darüber ein Buch, Die unsichtbaren Veteranen. Und unsichtbar zeigt schon ein bisschen, sie fühlen sich sehr wenig wahrgenommen in der Gesellschaft. Und das soll jetzt ein Thema sein, um das ein bisschen zu ändern. Und jetzt habe ich Ihnen den Herrn Schreiber heute mitgebracht. Der ist Herausgeber dieses Buches. Und er wird Ihnen so ein bisschen berichten, worum es darum geht. Und möchte Ihnen dieses Thema sehr gerne etwas näher bringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Hartmann. Schönen guten Tag auch von mir. Ich möchte Sie mitnehmen als Herausgeber im Rahmen einer Lesung durch das Buch. Ist ein bisschen was anderes, weil es sind nicht meine Texte, aber trotz allem möchte ich Ihnen damit die Gedankenwelt, die Gefühlswelt auch von Veteraninnen und Veteranen mitgeben. Ich fange einfach mal an. Das Vermächtnis der Veteranen. Tapfere Frauen und Männer haben ihren Dienst in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr geleistet. Sie erschufen die stolze Tradition, die aufrechtzuerhalten wir uns verpflichtet haben. Wir sind in diesen Einsätzen gestorben, daran besteht kein Zweifel. Ein Teil von uns ist in diesen Einsätzen gestorben, wie auch unsere Kameraden dort gestorben sind. Aber der andere Teil von uns hat überlebt, weil es unsere Kameraden gab. Ihnen verdanken wir unser Leben und das werden wir nie vergessen. Egal wie sehr es schmerzt, wie dunkel es auch wird oder wie tief du fällst, du hörst nie auf zu leben. Keiner wird zurückgelassen, Einsatzveteran der Bundeswehr. Ich möchte Sie gleich weiter mitnehmen in den Prolog des Buches, der einzige fiktive Teil dieses Buches. Der Rest sind alles Erlebnisberichte, Schilderungen oder auch wissenschaftliche Ausführungen. Aber der Prolog soll Sie emotional mitnehmen in das Buch. Ratloser Blick auf den See. Sie betraten den Friedhof und gingen an den Gräbern all jener vorbei, die während der letzten Jahrhunderte auf dem Fischwerder geboren und gestorben waren. Die Reskes hatten inzwischen ihre eigene Ecke. Angefangen mit Johann Wilhelm Reske, geboren am 17.04.1793 in Naumburg, gestorben am 13.12.1874 auf dem Fischwerder. In der dem See zugewandten Ecke des Friedhofs hatte man einen Platz geschaffen für die Gefallenen des Krieges. Friedrich Möllhoff, gefallen am 14.12.1914 bei Verdun. Wolfgang Möllhoff, gefallen am 29.07.1916 bei Verdun. Die beiden Söhne des Pastors, nebeneinander an der Ecke des Friedhofs mit Blick auf den See. Dann aber die Gefallenen seiner Einheit. Wilhelm Fleming, gefallen am 13.10.1915 bei Ypern. Er war beim Sturm auf die gegnerischen Linien gefallen. Einer dieser sinnlosen Versuche, im gegnerischen Feuer zu versuchen, einen Graben auf der Gegenseite einzunehmen, was meistens Dutzende von Toten kostete und nichts einbrachte. Mitten im Laufen war er zusammengebrochen, als eine Kugel sein Herz durchschlagen hatte. Ich springe ein bisschen im Text. Und Arno war zurückgekommen. Er stand hier zwischen ihren Gräbern und die Tränen liefen über sein Gesicht. Moin Jungs, schluchzte er. Melde mich von der Front zurück. Ich kann euch sagen, dass es alles umsonst war. Alles umsonst. Karl legte seine Arme um ihn und Arno brach zusammen. Alles Elend dieses Krieges brach aus ihm heraus. Als er hier stand an den Gräbern seiner Jungs, die doch leben wollten, die noch jung waren oder sogar frisch verheiratet, wie Gerd Fleming und Harm Jansen, die Kinder zeugen und im Sommer um die Eiche auf dem Kirchplatz tanzen wollten, die auf dem Fischwerder geboren waren und hier sterben wollten. Und dann kam dieser Krieg und nahm ihnen das Leben und ließ es auf die gemeinste Art und Weise. Arno klammerte sich an seinen Bruder und ließ es alles raus. Mach mal einen Mignon, sagte Karl besänftigend, aber es half nichts. Hier stand er vor seinen Leuten, musste eingestehen, dass sie vollständig sinnloserweise geopfert worden waren, dass er keine Ahnung hatte, was der Sinn des ganzen Gemetzels gewesen war, dass er nicht mehr wusste, wie das alles gekommen war und wie es weitergehen sollte. Hier stand er und heute seine Verzweiflung über die letzten 4 Jahre und über seine jetzige Situation, seine radikale Ratlosigkeit heraus. Hier stand er vor den gefallenen Männern seiner Einheit und hier stand er gleichsam vor sich selbst, war gnadenlos ehrlich und legte die Bilanz ab. Er erklärte den Bankrott aus besten Absichten. Sein Bruder stand hinter ihm und hielt ihn in seinen Armen. Aber es war nun alles, was er tun konnte. Und es war wenig genug. "Ja, weine nur", sagte der Pastor, der zu ihm getreten war. "Weine um ihre jungen Leben, die sie jetzt nicht mehr leben können." Sie hatten beide nicht gemerkt, dass er von der Kirche hergekommen war. "Weine um meine beiden Söhne", sagte er weiter. "Und beantworte mir bitte die Frage, warum es so sein musste. Warum ich meine beiden Söhne für das Vaterland opfern musste und ihr seid beide noch hier. Und wie ich das als Vater ertragen soll. Weine um alle, die hier liegen und euch dieselbe Frage stellen." Ich springe in das Vorwort unseres Buches, die neuen Veteranen. Es ist mucksmäuschenstill im großen Saal einer Hamburger Studentenverbindung. Obwohl er bis zum letzten Platz gefüllt ist, könnte man eine Stecknadel fallen hören. Hergen Albus hat gerade aus seinem ratlosen Blick auf den See vorgelesen und seinen Zuhörern eine Gänsehaut und betretene Mienen verpasst. Es dauert einige Sekunden, bis sich das Publikum aus einer Schockstarre löst und lang anhaltender Applaus einsetzt. Ein Mann ist während der Lesung aufgestanden und hat den Saal einigen Schrittes verlassen. Nun steht er in der Kälte dieses sternklaren Januarabends und verflucht sich für den gerade erst gefassten Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören. Er ist ehemaliger Bundeswehrsoldat, 32 Jahre alt, Offizier. 3 Auslandseinsätze hat er in seinen 12 Dienstjahren bestritten. Danach folgte die Arbeitslosigkeit. Seine Frau trennte sich nach 11 Jahren Beziehung und nur 9 Monaten Ehe von ihm. Die Einsamkeit fraß ihn auf. Selbstzweifel und Sorge um seine Zukunft beherrschten seine Gedanken. Nichts wollte mehr gelingen. Nun klammert er sich zitternd an seine Zigarette und ringt mit den Tränen. Erinnerungen an die Trauerfeier am Ostersonntag 2010 schieben sich vor sein Auge. Die von seiner Hand geschlagene Trommel für 3 in Afghanistan gefallene Kameraden klingen in seinen Ohren. Der Staub des Feldlagers Kunduz ist förmlich zu schmecken. Schuldgefühle überkommen ihn, wie sie auch Albus Held durchlebt. Dieser ehemalige Offizier ist einer von denen, die in diesem Buchband im Mittelpunkt stehen. Ein neuer deutscher Veteran. Dieser Veteran aus dem Vorwort, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist heutzutage 35 Jahre alt und sitzt hier bei der Leipziger Buchmesse vor Ihnen. Ich brauche, wenn wir uns anschauen, wie viele Veteranen es in der Bundeswehr gibt, seitdem wir unsere Soldaten, also uns, in Auslandseinsätze entsenden. Es gibt keine Zählung, wir wissen nicht, wie viele Menschen stecken dahinter. Es gibt in Deutschland keine Veteranendefinition, außer die, der ehemalige Verteidigungsminister de Maizière mal getroffen hat, dass Veteran jeder ist, der ehrenhaft die Bundeswehr verlassen hat. Es gibt eine Zählung, wie viele Dienstposten im Einsatz besetzt worden sind. Da sind wir bei ca. 380.000 mittlerweile. Ich war 3-mal im Einsatz, habe 3 Dienstposten besetzt, das heißt, ich bin 3-mal in dieser Zählung drin. Wie viele Menschen aber tatsächlich in Einsätzen waren, wer das ist und wo diesejenigen sind, können wir nicht nachvollziehen. Wir wissen nicht, wie viele Veteranen an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, sich infolgedessen das Leben genommen haben, infolgedessen einfach Kontrollverluste haben, vielleicht im Gefängnis sitzen, unter der Brücke wohnen oder irgendwelche anderen Dinge erleiden, die man nicht erleiden sollte. Es gibt auch welche, die sind wieder im Berufsleben angekommen, so auch ich. Von daher machen Sie sich keine Sorgen um mich, ich konnte dieses Buch mit herausgeben. Aber es gibt einige, denen geht es nicht so gut. Die kämpfen sich durch die Mühen deutscher Bürokratie, wenn es um die Anerkennung ihrer posttraumatischen Belastungsstörung geht. In Amerika, wissen wir, bringen sich täglich 22 Veteranen erfolgreich um, die an posttraumatischer Belastungsstörung leiden. Täglich. In Deutschland können wir nicht feststellen, wie viele es überhaupt gibt, die diesen Schritt gewählt haben. Wir wissen, es gibt einige Veteraninnen und Veteranen, die im Einsatz bereits diesen Schritt gewählt haben, weil sie mit gewissen Erlebnissen nicht klarkamen. Für mich sind die Folgen aus dem Einsatz etwas, ja, leichter zu ertragen. Das Einzige ist, Sie haben es gehört, ich durfte am Ostersonntag die 3 Jungs, die am Karfreitag 2010 gefallen sind, durch Spalier begleiten in Kunduz. Für mich ist eine Trommel, die geschlagen wird, etwas, womit ich geistig zurück ins Feldlager Kunduz katapultiert werde. Das kommt nicht so oft vor, diese Situation kann man meiden oder man kann sich darauf vorbereiten. Aber es gibt Kameraden, die schwerste Gefechte erlebt haben, die Bombendetonationen mitgekriegt haben oder andere Ereignisse, die einfach in Kriegen, in Einsätzen vollkommen normal sind. Wenn eine Baggerschaufel auf den Boden aufschlägt, gibt das einen Knall. Für uns alle ein vollkommen normales Geräusch. Für einen posttraumatisch belasteten Kameraden kann das bedeuten, dass er sofort in Stellung geht und denkt, er ist mitten im schwersten Gefecht. Und solche Fälle haben wir in der Bundeswehr und generell in der Gesellschaft nicht selten. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viele Veteranen wir haben, aber wir haben 380.000 Mal Dienstposten in Einsätzen besetzt. Und es gibt tatsächlich Veteranen und Veteranen, die 10 und mehr Einsätze auf dem Buckel haben. Ich möchte nicht weiter in die Richtung gehen. Ich möchte Sie mitnehmen in einen Text. Ich schaue mal in die Runde. Tatort Saarland, Familie Heinz Becker und Bundeswehr. Was hat das gemeinsam? Gregor Weber, der Schauspieler, sowohl bei Familie Heinz Becker hat er den Sohn gespielt, als auch im Tatort Saarland ein Kommissar, ist dann Reservefeldwebel geworden bei Kunduz im Jahr 2012 als Reservefeldwebel. Und Gregor Weber hat uns auch einen Text beigesteuert in diesem Buchband. Und daraus möchte ich Ihnen auch ein paar Stellen vortragen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Mit diesen Sätzen beginnt das Theaterstück Draußen vor der Tür, das der todkranke Kriegsveteran Wolfgang Borchert zur Jahreswende 46-47 wie im Fieberwahn binnen 8 Tagen niederschrieb. Auch hier springe ich ein kleines bisschen im Text. Man liest immer wieder, dass die Mehrzahl der Deutschen den Afghanistan-Einsatz ablehnt, dass viele deutsche Einsätze überhaupt ablehnen. Es entspricht zumindest meiner Erfahrung, dass dem so ist. Ich denke, dass kaum einer unserer Freunde verstanden hat, warum ich das machen wollte. Meine Frau und, in gewisser Weise, meine Kinder sind vermutlich die einzigen Menschen außerhalb der Bundeswehr, die wirklich wissen, was ich dort wollte. Das für mich Erstaunlichste daran ist aber eigentlich, dass die Frage überhaupt gestellt wird. Denn die Motivation des einzelnen Soldaten sollte nachrangig sein. Entscheidender Punkt ist, dass unsere Regierung seit 1990 regelmäßig solche internationalen Verpflichtungen eingehen und dem Deutschen Bundestag zur Entscheidung vorlegen, weil außerhalb des Verteidigungsfalls nur eine Mehrheit im Parlament Soldaten der Bundeswehr in Marsch setzen kann. Die Welt erwartet aber, dass ein Land unserer Größe und wirtschaftlichen Kraft sich beteiligt. Und Soldaten stehen dann physisch und psychisch für diese politischen Entscheidungen ein. Sie tragen die Konsequenzen für unser Land. Das ging mir in Hannover-Langenhagen im Zeitraffer durch den Kopf, während ich all die Bundesflaggen auf unseren Uniformärmeln sah und ich dachte, wären wir eine Fußballmannschaft, wäre die Halle brechend voll. Sind wir nicht auch die Nationalmannschaft? Hatten nicht auch ein Auswärtsspiel? Und zwar ein langes und hartes? Ich bin dankbar für Afghanistan. Es hat mich viel gelehrt. Über das Glück, in einem so reichen und sicheren Land zu leben. Über die Pflicht, auch anderen Ländern auf dem Weg zu diesem Wohlstand, dieser Freiheit und Sicherheit zu helfen. Wozu Soldaten nur einen sehr begrenzten Beitrag leisten, aber eben einen, der sie selbst viel, ja alles kosten kann. Und wir möchten davon erzählen, darüber reden und so bewusst werden, was wir erlebt haben. Es teilen mit den Daheimgebliebenen. Doch niemand fragt uns, vielleicht aus Desinteresse, vielleicht aus Angst, dem Zusammenbruch eines Traumatisierten zusehen zu müssen. Das kann natürlich passieren, weil man uns meist nicht ansieht, was wir erlebt haben. Aber das Risiko lohnt. Bitte fragen Sie. Dann erzählen wir ihnen von all dem Traurigen und Schönen. Lernen unser von Erlebnissen übervolles Herz. Vielleicht weinen wir. Ich tue das häufig, wenn ich über Afghanistan spreche. Haben Sie keine Angst davor. Folgen Sie Ihrem Instinkt und nehmen Sie uns einfach in den Arm. Sagen Sie, gut, dass du wieder hier bist. Vielleicht, danke, dass du für uns gegangen bist. Aber in jedem Fall, du hast nichts Falsches gemacht. Leg dein Gepäck ab und erzähle. Ich möchte jetzt mit Ihnen ein kleines bisschen mehr durchs Buch springen. Das zweite Kapitel haben wir sehr wissenschaftlich gehalten, mit Journalisten, tatsächlich Wissenschaftlern etc., Ihnen jetzt hier aus wissenschaftlichen Studien vorzulesen und aus Fußnoten zu zitieren, ist, glaube ich, nicht das, was Sie heute erwarten. Deswegen nehme ich Sie mit ins dritte Kapitel, das allerdings sich mit psychischen Einsatzfolgen beschäftigt. Und da möchte ich Sie gleich mitnehmen in einen Text, den wir geschenkt gekriegt haben von Tanja Malz. Tanja Malz ist Angehörige eines an PTBS erkrankten Veteranen. Das heißt, sie schildert, beziehungsweise sie hat uns ihr Tagebuch geschenkt, wie sie entsprechend mit ihrem Mann umgeht, was sie erlebt. Es ist Juli, 3 Uhr nachts und ich sitze vor dem Computer. Was ist passiert? Mein Kopf und meine Gedanken fahren Achterbahn. Schaffe ich das? Schafft unsere Familie das? Konnte ich das verhindern oder bin ich sogar schuld? Stehe ich meinem Mann im Weg oder steht er uns im Weg? Innerhalb von einer Woche steht mein ganzes Leben auf dem Kopf. 2 Wochen war mein Mann in der Kureinrichtung. Die 2 Wochen waren ein Drama, zumindest für mich. Warum ging es mir so schlecht und warum konnte ich diese Gefühle abends am Telefon nicht verstecken? Mein Mann und ich telefonierten täglich. Anfangs sagte er, es ging ihm gut dort. Es gäbe Gruppengespräche und er würde viel laufen. Aber ich konnte ihm das nicht glauben. Warum fühlte ich mich so schuldig und alleingelassen? Ich fing an, vor den Gedanken wegzulaufen, war den ganzen Tag mit den Kindern unterwegs und powerte mich bis spät in die Nacht mit Sport aus. Aber ich konnte es nicht verheimlichen. Irgendetwas war nicht normal. Irgendetwas passte nicht zusammen. In der 2. Kurwoche erzählte mir mein Mann, dass die Jets des nahen Militärstützpunktes täglich über die Kurklinik donnern würden und ihn das nervös machen würde. Als ich ihm das erzählte, dass es mir nicht gut ging, ich irgendwie ein ungutes Gefühl im Bauch hatte, winkte er ab. Er fragte nicht einmal nach, vollkommen kühl und emotionslos. Das sei ihm nicht ähnlich, so kalt kannte ich meinen Mann nicht. Er war immer interessiert an uns als Familie, immer bemüht darum, dass es uns gut geht. Und nun? Was war nur los? Das war nicht mehr der Mann, den ich kannte. Warum waren wir ihm auf einmal egal? Dummerweise fragte ich nach. Sekundärtraumatisierung, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind auch etwas, was mit posttraumatischer Belastungsstörung zu tun hat. Sie alle kennen sicherlich den Film Das Wunder von Bern, wo der Vater aus dem Krieg nach Hause kommt, seinem Sohn gegenüber keinerlei Emotionen zeigen kann. Auch dieses haben wir mit den Bundeswehreinsätzen wieder. Traumatisierte Soldatinnen und Soldaten kommen nach Hause, verlieren den kompletten Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen und können entsprechend auch nicht empathisch oder ansatzweise emotional auf ihre Familienangehörigen eingehen. In einem irgendwann mal zu schreibenden Veteranenkonzept der Bundesregierung, das muss man nämlich ganz ehrlich sagen, im Koalitionsvertrag von 2013 steht drin, wir wollen die Verantwortung für unsere Veteraninnen und Veteranen tragen. Ein Veteranenkonzept gibt es noch nicht. Und im September, Oktober wird gewählt. Wie wahrscheinlich ist es, dass es noch ein Veteranenkonzept geben wird? Und in dieses Veteranenkonzept, wenn es das dann irgendwann mal geben sollte, gehören selbstverständlich die Frauen und Männer von Soldatinnen und Veteranen und Soldaten rein. Genauso auch die Kinder. Wenn die Bundeswehr irgendwann dann die Verantwortung für die Psyche dieses Soldaten, der Soldatin anerkannt hat, geht er in Therapie. Und wer denkt an die Ehefrau? Wer denkt an den Ehemann und die Kinder? Die müssen das Ganze mit ihrer Krankenkasse noch weiter ausdiskutieren, warum sie auch therapiebedürftig sind. Aber ich mal weiter mitnehmen. Und zwar hat uns eine Soldatin einen Text geschenkt, damit wir auch mal die Perspektive der Geschlechter wechseln. Denn es gibt auch Soldatinnen, wo ein Ehemann dort hinterhängt, der damit zu kämpfen hat. Diese Soldatin hat uns Liebesbriefe geschenkt, die sie ihrem Mann geschrieben hat. Du warst mir näher, als du weg warst. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich diesen Satz von dir das erste Mal gehört habe. Es tat und tut immer noch weh. Ich verstehe es und verstehe es doch nicht. Mit weg meinst du die Zeit, als ich zum 2. Mal innerhalb eines Jahres in Afghanistan war. Weit, weit weg von zu Hause. Das warst du für mich. Weit, weit weg. Unerreichbar, auch wenn wir, falls ich im Feldlager war, täglich, oft sogar mehrmals und zu allen möglichen Zeiten und Unzeiten telefoniert haben. Du hast mir Briefe geschrieben, jeden Tag einen und diese auch fast jeden Tag in den Briefkasten geworfen. Ich habe sie dann immer der Reihe nach sortiert und einen nach dem anderen in einer möglichst ungestörten Ecke gelesen, mich gefreut, an deinem Leben daheim teilhaben zu können. Auch ich habe dir fast jeden Tag geschrieben, selbst wenn wir draußen, sprich außerhalb des Feldlagers, unterwegs waren. Nur mit dem Abschicken war ich pragmatischer und habe Briefmarken gespart. Einmal die Woche, bevor der wöchentliche Postflieger kam, musste reichen. Du hast mir alles erzählt. Deine Sorgen und Freuden, von deiner Arbeit, Bekannten und von zu Hause. Ich habe dir auch vieles erzählt, aber nicht alles. Schließlich warst du zu weit weg, konntest mich nicht in den Arm nehmen, um zu trösten. Und ich konnte nicht sehen, wie du reagierst, wenn ich nicht so schöne Dinge oder Dinge, die mir Angst machten, erzählte. Ich konnte nicht bei dir sein, um dir zu zeigen, dass es mir trotzdem damit gut ging, wenn ich es dir erzählen würde. Für mich warst du so unendlich weit weg. Ich konnte nicht bei dir sein, als deine Oma gestorben ist. Ich fühlte mich so hilflos, weil ich so weit weg war und dir nicht helfen konnte. Ich konnte dir nicht beistehen, lagen noch tausende von Kilometern zwischen uns. Und trotzdem sagst du mir, sei dir näher gewesen, als ich weg war. Wie gern ich würde ich die Zeit um 7 oder besser noch 8 Jahre zurückdrehen. Zurück in unsere unbeschwerte Vorkriegszeit, als die Welt noch nicht aus den Fugen geraten war. Um den nachfolgenden Lesern nicht zu viel Zeit zu klauen, noch bin ich gut in der Zeit, möchte ich sie jetzt mitnehmen in einen Bereich, wenn ein Soldat feststellt, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Er erhält die Diagnose, ist nicht mehr bei der Bundeswehr und geht dann zur Bundeswehr und sagt, die Krankenkasse übernimmt das nicht, ich bin einsatzbedingt, leide ich an einer PTBS. Dann stellt er einen sogenannten Antrag auf Wehrdienstbeschädigung. Das steht jedem Soldaten zu, der im Dienst ist, wenn er sich das Bein gebrochen hat, genauso wie jedem, der nach dem Dienst feststellt, dass er irgendwas aus der Bundeswehr mitgenommen hat. Und dann geht das ganze Bürokratische los. Und wir haben einen Autor, Bernhard Storch, einer der ersten Transalp-Piloten, der damals auf dem Balkan mit dabei war, als die Hilfsflüge noch waren, der durch Flugabwehrfeuer mit seiner Transalp, mit seinem Transportflieger fliegen musste, knapp über der Landebahn geflogen ist, dass hinten die Hilfslieferungen rausgeworfen sind und direkt wieder durchgestartet ist, um sich und seine Kameraden wieder nach Hause zu bringen. Ein Erlebnis, das hier sicherlich unstreitig in der Psyche eines Menschen einiges ausrichtet. Und er stellt einen Antrag auf Wehrdienstbeschädigung. Ich bekam Post von meinem Fliegerarzt. Das Schreiben von der Wehrbereichsverwaltung sei da und ich könnte es abholen. Als ich dann das Ergebnis las, posttraumatische Belastungsstörung, Hochton-Innenohrstörung rechts, Mittelton-Hörstörung links mit beiderseitigem Tinnitus sind nicht Folge einer Wehrdienstbeschädigung im Sinne des Paragraphen 81 Soldatenversorgungsgesetz. Ein Anspruch auf Ausgleich nach Paragraph 85 Soldatenversorgungsgesetz besteht daher nicht, zog es mir fast die Füße weg. Ich springe ein kleines bisschen, denn wir kommen jetzt in einen Bereich, ich lese es Ihnen einfach vor. Unfassbar war für mich dann auch, als ich Akteneinsicht beim Rechtsanwalt bekam. Da hatte doch tatsächlich die Fachabteilung der Wehrbereichsverwaltung eine externe Zivilperson mit der Begutachtung beauftragt, die mich weder gesehen noch gesprochen hatte, die weder die mich behandelnde Psychologin noch meine Begutachter oder irgendeine andere Person meines Vertrauens gesprochen oder kontaktiert hatte. Und die schrieb dann, dass ein Zusammenhang zwischen meiner Erkrankung und der Bundeswehr nicht wahrscheinlich ist. Zur Krönung wurde das Ganze auch noch von einem Oberstarzt außer Dienst als sachlich richtig gekennzeichnet. Als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, zeigte mir mein Rechtsanwalt einen Auszug aus dem Telefonbuch, in dem die Begutachterin mit der Berufsbezeichnung Anästhesistin eingetragen war. Das ist kein Einzelfall. Gutachten von Veterinären über menschliche psychische Erkrankungen hat es auch gegeben. Keinerlei Bezug zur Bundeswehr. Keinerlei Bezug zu psychischen Erkrankungen, fachfremde Gutachter urteilen in meinen Augen menschenunwürdig über Psychen eines Menschen. Und das Letzte, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist aus dem Text von Thomas Klein-Heinrich, das Trauma geht weiter, Schlaglicht aus der Arbeit mit Veteranen und ihren Angehörigen. Aus einem versorgungsmedizinischen Gutachten nach Aktenlage zur Klärung der Frage, ob bei dem Begutachteten eine Wehrdienstbeschädigung als Auswirkung des Auslandseinsatzes vorliege. Das Zitat beginnt. Beschusssituationen gehören zum normalen Berufsrisiko eines Soldaten. Meine Anmerkung, ja. Wer das abstreitet, sollte sich Gedanken über seine Berufswahl machen, wenn er Soldat ist. Aber was jetzt folgt, zieht allem den Boden unter den Füßen weg. Und sind von daher nicht als besonders belastende Ereignisse anzusehen. Herzlichen Glückwunsch. Sagen Sie mal einem Feuerwehrmann, der ins Feuer läuft, zu deinem Berufsrisiko gehört es, ins Feuer zu laufen und deswegen darf dich das psychisch nicht belasten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe schon gesagt, ich möchte meine Zeit einhalten, die halte ich hiermit auch ein. Ich bin natürlich am Stand von Frau Hartmann bei Miles Verlag noch für Sie ansprechbar, um mit Ihnen in die Diskussion zu kommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn Sie die Information, wenn Sie das weitertragen, und sprechen Sie auch Ihre Abgeordneten, egal welcher Partei, an. Irgendwann ist Bundestagswahl dieses Jahr und es sollte jeden betreffen, egal welcher Partei. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, oder so. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich, aber ich möchte Ihnen noch die Möglichkeit geben, hier in diesem Forum eine Frage zu stellen, wenn Sie eine Frage jetzt direkt an Herrn Schreiber haben. Da kommt eine Dame mit einem Mikrofon, damit alle ihre Frage verstehen können. Eine noch, sie ist sofort bei Ihnen.
Nee, der Herr mit dem Polunder.
Ich wollte Sie gerne fragen, wie lange hat das gedauert, bis Sie dieses sehr interessante Buch zusammengestellt haben? Und wie sind Sie zu dem Verlag gekommen? Ist das ein Verlag, den Sie selbst gegründet haben?
Also den Verlag haben wir nicht selbst gegründet. Frau Hartmann hat diesen Verlag und ist spezialisiert in der Nische Sicherheitspolitik und auch Bundeswehrstreitkräfte. Wie kam es zu dem Buch? Also es ist mein Mitherausgeber Marcel Bonert und ich, wir waren zusammen in meinem letzten Kundus-Einsatz. Er war mein Kompaniechef, ich war sein Offizier für zivil-militärische Zusammenarbeit. Und er hatte bereits ein Buch herausgegeben, Armee im Aufbruch, und kam dann auf mich zu und sagte, ich hätte gern ein zweites gemacht und ich hätte dich gern dabei. Er schilderte mir das Projekt, ich sagte, da bin ich dabei. Dann sind wir zum damals noch unter dem Namen Bund Deutscher Veteranen agierenden Vereins gefahren, haben uns vorgestellt, wir kannten niemanden, haben gesagt, wir würden für euch gerne ein Buch herausgeben, Idee ist. Der Verband sagte damals, ja, wir geben dafür unseren Namen, ihr dürft das gerne machen. Und so haben wir angefangen, das war im August 2014, veröffentlicht haben wir letztes Jahr am Grünen Donnerstag 2016, also knapp anderthalb Jahre Arbeit stecken da drin. Und um da vielleicht, ich mache da mal noch ein kleines bisschen Werbung, sämtliche Erlöse dieses Buchverkaufes gehen als Spende an den Bund Deutscher Einsatzveteranen. Also von daher, sollte Sie das Thema interessieren und Sie was Gutes tun möchten, ich bin auch da für eine Signierung, überhaupt kein Problem. Kaufen Sie dieses Buch. Alle Erlöse gehen tatsächlich an den Bund Deutscher Einsatzveteranen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich muss leider jetzt beenden. Aber am Stand E306 können Sie die Frage gern stellen. Kommen Sie mit uns mit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.